Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Rabe vom Dienstag, dem 15. März 2016. Das sind die Themen von heute. Der Abstimmungskampf für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist lanciert, ganz bewusst mit sehr vielen Fragen und kaum Antworten. Und Gewalt, Gegengewalt, Staatsgewalt, linke Gewalt, die Gewaltfrage aus der Sicht von drei linksradikalen AktivistInnen. Und zwischen humanitärer Hilfe und politischem Ungehorsam. Wir haben auch heute zwei Gäste zum Live-Talk im Löscher eingeladen. Ein Aktivist und eine Aktivistin von Open Eyes reden über ihr Engagement für Flüchtlinge entlang der Balkanroute. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und nun hat unsere Praktikantin Lucarena Fuchs die aktuellen Meldungen des Tages.
Russland zieht seine Truppen aus Syrien ab, allerdings nur teilweise. Dies hat der russische Präsident Wladimir Putin gestern Abend verkündet. Drohnen und Aufklärungsflugzeuge sollen weiterhin im Land bleiben. Dies erfordert natürlich auch militärisches Personal vor Ort. Heute Morgen haben die russischen Soldaten in Syrien nun mit dem teilweisen Abzug begonnen. Der UN-Sicherheitsrat begrüßt den Schritt. In Genf zeigte sich die syrische Opposition derweil skeptisch. Erst wenn sämtliche russischen Truppen aus Syrien abgezogen werden, wäre es für sie positiv. Dies sagte der Sprecher der syrischen Opposition, Salem Al-Mislet. Kommen wir zu Bern. Im Breiten Rhein wird ein seit Jahren leerstehendes Haus neu besetzt und belebt. Das Kollektiv Die Kinderlein vom Breitenrhein ist in die Liegenschaft an der Rottmattstraße 115 eingezogen. Bei dem Kollektiv handelt es sich um junge, kreative Leute und um werdende Familien. Dies verkündeten sie in ihrer Pressemitteilung. Für sie sei es unverständlich, dass das Haus nahe dem belebten Breitenrheinplatz einfach leer stünde. Wie das Kollektiv weiter verkündete, steht es in Kontakt mit der Hausbesitzerin. Die neuen Bewohner und Bewohnerinnen freuen sich über eine konstruktive Zusammenarbeit und über Besuch. Sie laden ein zu Kaffee und Kuchen. Hacker machten den bekannten Reitschul-Flomi zur Zielscheibe. Vor rund einer Woche haben sie das Flohmarkt-Reservationssystem gehackt. Dabei gelangten sie an die gesamte Adressdatenbank. Dies verkündete der Verein Trägerschaft Große Halle in einer Medienmitteilung. Die Hacker haben die Adressen anschließend auf rechtsextremen Foren hochgeladen und mit folgenden Kommentaren versehen, Zitat, der nationalen Bewegung ist ein weiterer Schlag gelungen. Heute Morgen konnte die Webseite der Reitschule Bern gehackt werden. Hier sind alle Namen, Adressen, Telefonnummern der dort registrierten Antifa-Aktivisten zum Download. Zitat Ende. Pikant. Es handelt sich bei den Angaben nur um die Adressen von Zivilpersonen, die schon einmal einen Flohmarktplatz reserviert haben und wohl kaum um Antifa-Aktivisten und Aktivistinnen. Und kommen wir zum Wetter. Am Mittwoch wird es dann wechselhaft. Es ist mit Sonne, Wolken und Schnee zu rechnen, bei Temperaturen um 5 Grad. Ab Donnerstag wird es sonnig und warm bei bis zu 12 Grad. Das schöne Wetter hält sich auch am Wochenende.
Rabe Info.
Als US-Präsident John F. Kennedy anfangs der 60er Jahre sagte, die USA würden auf den Mond fliegen, hielten ihn für die meisten für einen Spinner. Ein paar Jahre später war es dann soweit, die USA sind auf den Mond geflogen. Genauso geht es heute den VerfechterInnen eines bedingungslosen Grundeinkommens. Heute würden sie als SpinnerInnen belächelt, irgendwann aber werde das Grundeinkommen so oder so in irgendeiner Form eingeführt. Davon überzeugt ist zumindest das Initiativkomitee der Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Abgestimmt wird am 5. Juni. Gestern war Kampagnenstart. Wilma Rall war vor Ort.
Es war eine spezielle Situation gestern im Medienzentrum des Bundeshauses. Da präsentierte sich ein siebenköpfiges Initiativkomitee, dem es offensichtlich nicht darum ging, die Leute von irgendeiner fixfertig durchdachten Idee zu überzeugen, sondern darum, eine Grundsatzdebatte zu lancieren. Die Grundsatzdebatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wie ein solches genau aussehen könnte, lassen sie völlig offen. Der Initiativtext besteht denn auch aus lediglich drei Sätzen, die wie folgt lauten:
Der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens.
Damit sei auch gleich eines der gängigsten Irrtümer ausgeräumt. Auch wenn die Initiative angenommen würde, gibt es nicht automatisch 2.500 Franken bar auf die Hand für jede und jeden. Die 2.500 Franken sind lediglich ein Vorschlag der InitiantInnen, weil sie laut ihnen ein Leben in Würde garantieren. Die Finanzierung dieses wie auch immer gearteten Grundeinkommens ist aber sicher eine der zentralsten Fragen. Der Bundesrat schätzt die jährlichen Kosten auf rund 200 Milliarden Franken. Wer soll das finanzieren? Christian Müller vom Initiativkomitee.
Das Grundeinkommen ist dann zu finanzieren, wenn man bedenkt, dass die Grundeinkommenszahlungen in die bestehenden Einkommen hineinwachsen, also dass die bestehenden Einkommen in der Höhe des Grundeinkommens ersetzen. Wenn ich beispielsweise heute 6.000 Franken im Monat verdiene, werde ich in einer Schweiz mit Grundeinkommen 2.500 Grundeinkommen haben und dann noch 3.500 Erwerbseinkommen. Und nachdem heute in der Schweiz alle ein Einkommen haben zum Leben, sei das über Erwerbseinkommen, über Transfereinkommen innerhalb der Familie oder über Sozialleistungen, braucht es nicht mehr Geld, sondern muss auf dem Lohnzettel die Einkommensdeklaration anders definiert werden.
Das Bundesamt für Sozialversicherungen ist hier anderer Meinung. Laut deren Berechnungen könnten rund 25 Milliarden Franken jährlich nicht aus Erwerbseinkommen und Sozialversicherungen umgelagert werden und müssten somit durch neue Steuern oder was auch immer gedeckt werden. Die InitiantInnen wollen sich hier nicht festlegen, kündigten aber Berechnungen an. Vorerst ginge es darum, die Grundsatzdebatte zu lancieren, so Christian Müller. Fragen aufzuwerfen, wichtige Fragen, wie zum Beispiel diejenige nach dem Umgang mit der vierten industriellen Revolution. Roboter, künstliche Intelligenz und Digitalisierung nehmen uns quasi die Arbeit weg. Oder eben positiv formuliert, die vierte industrielle Revolution ermöglicht uns, Arbeit neu zu definieren, ihr einen neuen Wert zu geben, in dem Arbeit und Einkommen entkoppelt werden. Und genau hier bietet das bedingungslose Grundeinkommen viele spannende Ansätze, die nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch in Finnland, Holland und Kanada derzeit für breite Debatten sorgen, so Enno Schmidt vom Initiativkomitee.
In Kanada wird es ein Grundeinkommen sein für Leute, die unter einen bestimmten Betrag fallen, nicht für alle. In Finnland ist es zunächst einmal so, dass wahrscheinlich angefangen wird ebenfalls mit Sozialhilfeempfängern oder Arbeitslosen, allerdings freiwillig auf Meldung. Gleichzeitig gibt es Versuche, dass man auch schon in den Pilotprojekten, mit denen es da ja anfängt, so wird es in der Schweiz auch sein, dass man verschiedene Bevölkerungsschichten hat. In den Niederlanden ist es ganz klar, es bezieht sich nur auf diejenigen, die heute Sozialleistungen beziehen. Das sind alles Anfänge, ne? Das sind Anfänge von Entwicklungen. Das wird auch da weitergehen. Und auch in der Schweiz kann es durchaus sein, die Initiative wird angenommen und dann sagt der Bundesrat, ja, aber nur im Ersatz für Sozialleistungen oder dieses oder jenes. Wir werden hier genau das Gleiche haben in der Schweiz, wie es in anderen Ländern gibt.
Und ja, geben die Initianten offen zu, natürlich bestehe hier auch das Risiko, dass die Vorlage am Schluss ganz anders aussieht, als von den InitiantInnen beabsichtigt und dass sie am Ende sogar das Referendum ergreifen müssten. Zum Kampagnenstart scheint also vor allem eines klar. Die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen liefert keine Antworten, sondern stellt Fragen, die mit einem Ja zum Grundsatzentscheid am 5. Juni weiter diskutiert werden können.
Weitere Informationen zur Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt es im Netz unter www.grundeinkommen.ch oder bedingungslos.ch.
Rabe Info.
Seitdem die Polizei in der Nähe der Reitschule angegriffen wurde, ist linke Gewalt wieder in aller Munde. vor allem in allen Medien. Dabei ist sehr laute Empörung zu hören. Fragen über mögliche Ursachen und Motivationen für linke Gewalt stellt kaum jemand. Fragen wie zum Beispiel, unter welchen Umständen könnte Gewalt gerechtfertigt sein, um bestehende Macht-, Wirtschafts- oder Gesellschaftssystem zu bekämpfen? Wann bewirkt rassistische, sexistische oder kapitalistische Gewalt gegen Gewalt? Und was ist Gewalt überhaupt? Diesen Fragen geht die heutige Ausgabe der Rabe-Sendung Polyphon auf den Grund. Wir bringen einen gekürzten Ausschnitt aus dem Gespräch von Rabe-Sendungsmacher Philippe Blanc mit drei linksradikalen AktivistInnen.
Der Ausgangspunkt der Sendung waren Vorfälle im Umfeld der Reithalle bzw. die gezielten Angriffe von linksradikalen Aktivistinnen und Aktivisten auf die Polizei. Und das hat in Bern eine große Diskussion ausgelöst. Wir haben gedacht, wir nehmen uns der Frage an, wann und wie erfolgt überhaupt Gewalt? So argumentieren viele Linke, Gewalt sei quasi omnipräsent in unserem Alltag, ständig präsent. Der Kapitalismus sei ein Gewaltverhältnis, der Sexismus sowieso und auch der Rassismus. Nun sagt ihr ja alle, ihr drei, eine Revolution muss all diese Gewalt- und Machtverhältnisse über den Haufen werfen. Es gibt aber eine Vielzahl von revolutionären Strategien innerhalb der Linken. Und nicht alle betrachten diese linke Gewalt als ein nützliches Mittel. Es gibt wie einen Widerspruch in meinen Augen. Man kämpft für eine gewaltfreie, herrschaftsfreie Welt. Man kämpft aber mit genau den Mitteln, die man eigentlich überwinden möchte. Wieso ist das so verbunden, Revolution und linke Gewalt?
Ja, ich würde dir widersprechen. Ich würde nicht sagen, dass wir mit den gleichen Mitteln kämpfen, wie unsere politischen Gegner die Herrschaft oder der Staat anwendet. Also wenn man das jetzt irgendwie auf das Ereignis am Samstag projiziert, sieht man auf der einen Seite Steine und Flaschen und auf der anderen Seite Gummischrott, Tränengas und Gewehr, also Pistolen. Und noch auf deine Frage jetzt konkret einzugehen, ich denke, es ist, wie gesagt, auch eine große Frage der politischen Praxis. So, wir haben historisch gesehen, dass viele Bewegungen, die eine gewisse kritische Masse erreicht haben, direkt mit der Gewalt vom Staat konfrontiert wurden. Also der Staat hat nicht so zugeschaut, ah, da organisieren sich Menschen, die wollen uns nicht, ach, die dulden wir mal, sondern ja, sie haben sie wie angegriffen, so wie es auch in Bern der Fall ist. Der Staat versucht wie mit verschiedenen gewalttätigen Mitteln schon von Anfang an zu verhindern, dass eine revolutionäre Bewegung entsteht. Und das sich irgendwie selber zu organisieren und zu bewaffnen in dem Sinne, ist für mich eher eine Frage der eigenen Ermächtigung. So. Also man sieht es beispielsweise in Rojava, wo sich die Menschen angefangen haben, sich selber zu bewaffnen, aber sie haben mit diesem Widerspruch, dass sie jetzt selber diese bewaffnete Autorität sind, haben sie in meinen Augen nicht schlecht gelöst. Also sie haben diese Macht haben sie verteilt unter allen und nicht wie eine zentrale Organe geschaffen, die unter der Macht von der Herrschaft, von Kapitalismus, von Bonzen stehen, sondern die Hierarchien so flach wie möglich sind. Und ich denke, es ist wichtig, dass man sich überlegt, wie geht man mit diesem Widerspruch, den du angesprochen hast, um, so dass man eben Gewalt anwendet oder sich bewaffnet, obwohl man eine Welt will, die gewaltfrei ist oder die in dem Sinn pazifistisch ist. Aber ich glaube, man muss dann auch sehr stark differenzieren, von welcher Gewalt wir reden. So, ich glaube, die Gewalt vom Staat hat eine ganz andere Dimension als diese befreiende Gewalt einer revolutionären Bewegung.
Also eine Funktion von Gewalt kann es sein, die Menschen zu befreien, also dass es befreiend wirkt und ermächtigend wirkt, Gewalt gegen jene Personen oder Akteure oder Systeme anzuwenden, die uns unterdrücken. Und deshalb sei es halt irgendwie wie ein bisschen natürlich, dass Gewalt im Aufstand, in der Revolution einen Platz hat. Wann ist für euch die linke Gewalt legitim? Wann ist sie effektiv im Widerstand?
Also legitim finde ich sie eigentlich fast immer, so wenn sie sich gegen unterdrückende Institutionen richtet. Ich finde Gewalt zum Beispiel nicht okay, wenn man sie einfach im Ausgang random, weil man einfach Lust hat auf Gewalt, irgendwie ausübt. Ich glaube, man muss das auch differenziert anschauen. Das passiert teilweise nicht so, dass eben die Kritik wie allgemein an Gewalt kommt und nicht unterteilt wird in politisch motivierte Gewalt und anders motivierte Gewalt. Ja, ich habe das Gefühl, dass es halt auch ein bisschen so sich Raum verschaffen, um atmen zu können. Dass man sich einen Freiraum erkämpft, wo wir uns selber verwirklichen können und dass das halt nicht ohne Gewalt funktioniert, weil alles andere wird irgendwie von dem System vereinnahmt und deswegen ist es wie in jedem Fall legitim, diesen Kampf immer zu führen und überall.
AktivistInnen im Gespräch mit Rabe, Sendungsmacher Philipp Blanc.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ja, und jetzt begrüße ich hier im Studio, hier im Löscher der alten Victoria-Kaserne, der alten Feuerwehrkaserne Victoria, Hannes und Nox vom Open Eyes Balkanroute-Kollektiv. Sie waren beide in Griechenland oder sagen wir entlang der Balkanroute aktiv für Flüchtlinge. Ich möchte von euch wissen, ihr seid jetzt wieder zurück in Bern. Plant ihr wieder einen Einsatz entlang der Balkanroute? Hannes, wie sieht's aus?
Ja, ich auf jeden Fall. Bei mir so, mein Studium bindet mich während des Semesters so ein bisschen an die Schweiz, aber ich habe im Sommer auf jeden Fall vor, wieder vor Ort was zu machen.
Und das entscheidet sich ja immer im Moment quasi, was ihr dann tut. Ihr habt begonnen mit einer Küche in Samos, wo ihr Flüchtlinge bekocht habt, gegen zwischen 1200 Flüchtlingen oder geflüchteten Menschen, wie man jetzt korrekt sagt, habt ihr ein warmes Essen zubereitet. Nox, du warst auch in der Balkanroute aktiv. Was hast denn du da gemacht?
Also bei mir hat das eigentlich angefangen, sehr impulsiv auch viel Kleider zu verteilen, Essen zu verteilen, Leute einfach zu unterstützen und mehr diese humanitäre Sache ja einfach zu machen. Und ich war jetzt in Ungarn, in Kroatien und jetzt letztens auch in Griechenland und man merkt halt einfach, also ich habe einfach gemerkt, dass wir einfach auch darüber hinausschauen müssen, was für Möglichkeiten wir packen müssen. Und das ist halt auf langer Sicht einfach politisch vor Ort auch aktiv zu sein, weil es sind halt ziemlich viele Leute dort, viele Volunteers, viele Aktivistinnen. Und das, also viele Menschen, viele Kräfte, die man einfach bündeln müsste und einfach eine neue Bewegung starten müsste, auch vor Ort. Und halt einfach den humanitären Blick einfach hinausgehen. Ja.
Du hast es angesprochen, es war am Anfang wohl noch etwas einfacher, da aktiv zu sein, Essen zu bereiten für geflüchtete Menschen. Jetzt habt ihr aber die Küche in Samos abgezogen. Ich denke, es hat sich auch verkompliziert. Also die
Absolut,
Menschen, die
ja.
in Samos angekommen sind, haben auch gesagt, die Schlepper sagten ihnen, im Schlepperpreis sei inbegriffen ein warmes Mahl und Kleider. Und das war ja eigentlich ein Akt der Freiwilligkeit von euch und von anderen Aktivisten und Aktivisten, die dort aktiv sind. Jetzt plant ihr mehr politisch aktiv zu sein. Wie könnte denn so eine Aktion aussehen? Also wollt ihr ganz weg von der humanitären Hilfe?
Also nein, wollen wir auf gar keinen Fall. Also wir finden beides einfach wichtig und wir wollen jetzt hier auch nichts gegeneinander ausspielen. Darum geht es uns nicht. Es geht uns einfach nur darum, dass durch die Umstände das Reagieren ziemlich viel von uns abverlangt hat, einfach erstmal auf den Moment zu schauen. Und das ist halt in dem Moment sind es halt einfach extrem viele Leute, die total überfordert sind mit der Situation und wir auch. Ich meine, wir sind ja auch erst in Samos gelandet, weil wir immer mehr verdrängt worden sind von der Balkanroute. Also es wurde immer mehr, also der Korridor, der Balkankorridor wurde dann einfach staatlich vereinnahmt und dementsprechend sind wir dann nach Samos ausgewichen, weil wir einfach keinen Platz mehr haben, um selbst organisiert Hilfe zu leisten. Und jetzt sind wir auch aus Samos gegangen, weil wir auch selbst organisiert keine Hilfe mehr leisten können, weil dort das Militär und Frontex am Start sind und wir auf keinen Fall denen in die Hände spielen wollen. Und für uns ist jetzt halt wirklich die Frage, wie wollen wir weitermachen? Und das wissen wir gerade selbst nicht genau. Bisher war das eher alles situativ, haben wir reagiert und jetzt schaut die Situation einfach so aus, dass alles zu ist und wir dementsprechend langfristig etwas aufbauen wollen auch.
Also wenn du von uns sprichst, dann ist das Open Eyes Balkanroute Kollektiv gemeint. Ich denke, ihr seid ja auch sehr viele Leute hier in Bern, die sich jeden Dienstag treffen und Sitzungen abhalten. Was ist denn die Schwierigkeit, von hier aus aktiv zu sein? Ich denke, es ist wahrscheinlich noch einfacher, wenn man mal vor Ort ist und wirklich etwas tun kann. Ich denke, das ist bei vielen sehr wichtig, mal so etwas Handfestes zu tun, als nur zu diskutieren von hier aus. Wie siehst du denn, Hannes, hier diese Diskussion?
Ich denke, die Schwierigkeit liegt vielleicht ein bisschen da drin, dass wenn du vor Ort irgendwo bist, dann siehst du die Probleme, die drängen, und dann ist es irgendwie so, ist es irgendwie klar, wer was macht, so, es organisiert sich dann irgendwie alles von selbst, weil einfach so, ja, was zu tun ist, es drängt sich einfach so komplett auf, und es gibt so viele verschiedene Aktivisten, Gruppen, Kollektive, und so irgendwie an einem Ort wie Samos in dem Refugee Camp, da geht dann alles einfach Hand in Hand, weil einfach so, ja, was gebraucht wird, ist halt irgendwie evident. Und hier in Bern spüre ich persönlich das halt viel stärker, dass so die Aktivisten, ja, Szene kann man das nicht nennen, aber ich denke, ihr wisst, was gemeint ist, dass es halt so sehr stark auch fragmentiert ist. Und dass es von hier aus sehr schwierig ist, irgendwie so eine breite Bewegung aufzubauen.
Eine Schwierigkeit, die ihr angesprochen habt, ist dann auch von der humanitären Hilfe weg zu politischen Aktionen, die einerseits in der Schweiz ist das wohl etwas anderes. Ihr habt auch Kunstaktionen geplant, hier die Bevölkerung hier zu sensibilisieren, aber dann vor Ort politisch aktiv zu sein. Wie seid ihr da vorbereitet? Weil gerade jetzt flüchteten ja tausende Menschen bei Idomeni über die Grenze, und genauso aktivistische Netzwerke haben dann die supportet, also geholfen bei diesem Übergang. 80 Personen wurden aber auch verhaftet. Wie bereitet ihr euch jetzt so darauf vor?
Also vorbereitet haben wir uns gar nicht. Das ist alles sehr spontan. Also was heißt spontan? Also die Situation in Idomeni war einfach oder ist immer noch extrem explosiv. Und es ist früher oder später ist es einfach absehbar, dass solche immer Eruptionen hervorkommen. Das war halt auch gestern so ein Ausdruck, dass die Leute einfach das nicht mehr hinnehmen wollten, weil seit 3 Wochen stecken seit 3 Wochen sogar schon fest dort. Und gerade jetzt, wo es halt regnet, was die Situation einfach noch krass verschlimmert, war es einfach absehbar, dass die Leute einfach losmarschieren und es von selbst über die Grenze wollen. Und ich meine, darauf haben wir nichts vorbereitet. Das passiert einfach und wir sind dabei. Also wir gehen mit und versuchen, so gut wie möglich zu supporten. Also Leute irgendwie also durch Sicherheitsseile über den Fluss zu begleiten. Also sowas wurde gemacht. Es passiert einfach, und wir müssen den Blick dafür haben und dementsprechend reagieren. Ja.
Mhm. Du, Nox, du warst ja auch in Athen jetzt. Da wurden ja auch Häuser besetzt, also es gab besetzte Häuser, wo Flüchtlinge Zuflucht finden konnten. Mhm. Wie kann man sich denn das jetzt vorstellen, wenn man jetzt vor Ort in Athen ist? Da werden ja immer wieder Geflüchtete zurück auf Athen geschickt. Mhm. Wie ist da so die Situation?
Also beispielsweise der Victoria Square, das ist ein Platz in Athen, der ist so quasi Angelpunkt von vielen Geflüchteten, die sich dort versammeln. Und der wurde jetzt geräumt, und die Leute sind halt jetzt an umliegenden Straßen, schlafen halt draußen in irgendwelchen Parks, in Zelten, auf Bänken. Und es ist einfach ziemlich chaotisch, also was ich gerade mitbekomme, weil auch, es gibt auch in Athen viele Unterstützungsstrukturen, auch Küchen, aber die Koordination beispielsweise ist unglaublich schwierig, sich alle irgendwie abzusprechen, wer wo was hinbringt, und dann geht das sich nicht aus, und es ist einfach nur Chaos.
Also ihr sprecht viel von Chaos, von Koordination und so, weil das alles immer ziemlich im Moment passiert. Was ihr als loser Zusammenschluss auch eigentlich von Aktivisten und Aktivistinnen von Open Eyes Balkanroute, was bräuchtet ihr denn jetzt, um effektiver zu werden? Oder was braucht ihr, mehr Menschen, die mithelfen, Geld oder Kleider? Was ist so am dringendsten? Also ihr sammelt ja immer wieder laufend Kleider, braucht es da wirklich noch oder ist das nur eine Gewissensberuhigung für Menschen, die jetzt nur hier bleiben können?
Die Kleidersammlung und auch das Essen kochen, das braucht es auf jeden Fall. Ich finde, jetzt bezogen auf den politischen Aktivismus, würde ich sagen, was wir jetzt brauchen, ist ein Plan. Weil es ist, ja, eben wie gesagt, es ist im Moment alles so im Umbruch und wir können dir jetzt auch gar nicht mega konkret was sagen, was wir geplant haben. Wir haben jeden Dienstag um 19 Uhr eine öffentliche Sitzung, wo also jeder teilnehmen kann und um gleich davor um 6 Uhr abends ist die Infoveranstaltung, auch jede Woche. Das ist im Säle in der Brasserie Lorraine.
Vielen Dank, Knox und Hannes, fürs Vorbeikommen.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ja, soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt es morgen Mittwoch wieder um 11 Uhr. Zum Nachhören gibt es das Info auch als Podcast unter www.rabe.ch. Und zur heutigen Sendung beigetragen haben Wilma Rall und Luca Rena Fuchs. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ich wünsche euch weiterhin noch einen spannenden Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.